Fever-Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever-Pitch-Podcast, kurz vor dem Start in das dem Erstligastart vorgelagerte Pokalwochenende inklusive Supercup.
Also du sprichst ja schon so kompliziert. Daran sieht man ja schon wieder, wie verkorkst dieses Wochenende ist. Bist du Supercup und DFB-Pokal und zweite Liga mitten in der Saison
alles.
Und Bundesliga-Start alles in einen Satz unterkriegen willst. Sprich doch, Malte, eins nach dem anderen, damit
also
unser Gast
das
versteht.
Ich halte von Malte Asmus nichts, gar nichts.
Du kannst doch noch gar nicht mitreden, lieber Alex.
Du bist ja noch gar nicht dran.
Kein Intro bekommen. Hier läuft alles schief und krumm. Können wir bitte nochmal neu starten und so tun, als wären wir professionell mal.
Wir üben doch noch für die neue Saison, aber das passt irgendwie zum Thema, weil ich habe mich diese Woche tatsächlich gefühlt wie Max Eberl, Pitt.
Wieso? Willst du jetzt damit andeuten, dass ich wie Caro bin, so ein wilder Spanier, der die auf den Kopf hauen möchte? Oder?
Nein, aber ich habe mir ganz viele Körbe eingeholt, als ich angefragt habe, wer könnte denn Experte diese Woche sein? Die sind alle im Urlaub. Die sind alle noch nicht so weit, dass sie wieder da sind. Aber es hat wirklich nichts damit zu tun, dass sie mich nicht leiden können oder dich nicht leiden können oder den Podcast nicht mögen. Nein, sie durften
ich hab
nicht.
Ich habe die Befürchtung, dieser korrupte Alex Stoidl hat die alle bestochen, dass sie nicht können, damit er auch nochmal zu Gast in diesem Podcast sein kann.
Das so viel Geld
wird der
gekostet.
Ganze Grund sein. Damit sind wir endlich bei unserem Gast.
Ganz
Alex
genau.
Stoidl.
Endlich.
Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass du zur Verfügung stehst, hätte ich dich natürlich zuerst gefragt, da hätte ich mir die ganzen Körbe erspart.
Er ist der Schwabe unter den Griechen, muss man ja sagen.
Ich komme mir schon vor wie Leon Goretzka hier. Top-Leistung, aber sitzt immer auf der Bank.
Ja, aber eingewechselt zum richtigen Augenblick, jetzt kannst du brillieren. Wenn du aber spielst wie Goretzka, okay, sind Malte und ich dann innerlich völlig alleine.
Druck.
Ja.
So muss es sein. Am Wochenende, also wir haben ganz viel vor. Du hast es ja schon gesagt, Pitt, das Wochenende ist vollgeknackt mit allem, vor allen Dingen auch diesem Supercup. Ist das eigentlich noch ein Cup, den man wirklich gewinnen will? Also wenn man die Bayern gefragt hätte, die sind ja gar nicht mit dabei, aber die haben den so oft schon gewonnen, auch in den letzten 10, 11 Jahren, dass sie wahrscheinlich gesagt haben, ja komm, besseres Vorbereitungsspiel. Aber Leverkusen und Stuttgart, Alex, die müssen auch heiß sein. Das ist ein Titel.
Ja, aber das ist ja echt ein bisschen komisch platziert, finde ich. Also jetzt mitten im DFB-Pokal-Wochenende so ein Spiel, wo es um die goldene Ananas geht. Also es gibt ja tatsächlich einen Pokal, aber ich bin da auch sozusagen bei den Kritikern und sage, also das ist jetzt für mich kein Spiel, das mich vom Hocker reißt. Da gucke ich mir lieber ein gescheites DFB-Pokalspiel an.
Also ich finde es erstmal gut, dass es so ein Spiel gibt, weil es ist so die offizielle Eröffnung der Bundesliga-Saison, so wie man das im UEFA-Cup mit dem Supercup zwischen Champions-League-Sieger und Europa-League-Sieger macht, dass man alle mal zusammenholt und sagt dann so, die Saison geht los, dann kann man auch ein paar Dinge noch hinter den Kulissen besprechen. Die Terminierung ist so merkwürdig. Warum am Pokalwochenende? Warum nicht in den Tagen vorher oder in den Tagen danach? Damit alle irgendwie auch nur auf dieses Spiel schauen. So findet das Spiel am Samstag statt. Alle Welt schaut auf die DFB-Pokalspiele. Man will ja wissen, ob der sein eigener Verein weiterkommt in die nächste, zweite Runde oder nicht. Ja, übrigens auch die Bayern, die in Ulm antreten müssen. Und niemand schaut eben dann auf diesen Supercup. Ich finde den Supercup schon ganz gut und frag nach bei Harry Kane. Der hätte voriges Jahr sehr, sehr gerne seinen ersten Titel im Leben in seiner Karriere gewonnen, hat dann aber gegen Leipzig verloren und das war der Startpunkt dann für eine wirklich verkorkste Saison beim FC Bayern. Insofern kommt es immer auf die Perspektive an. Harry Kane hätte diesen Supercup jetzt gerne gespielt, aber darf aus Ulm dann zuschauen. Ist ja nicht so weit entfernt von Stuttgart, was die Leverkusen machen. Und Stuttgart und Leverkusen, ich glaube, die freuen sich über jeden Titel und auch wenn er DFL Supercup heißt.
Ich finde, das ist ein Thema, das man schon oft hatte. Also wie inszeniert man eigentlich den deutschen Fußball? Also wie schafft man es, dass die Leute richtig Lust und richtig Bock drauf kriegen? In Amerika gibt es immer den Opening Day. Da gibt es einfach, oder American Football, da gibt es halt einfach den ersten Spieltag und da geht alles auf einmal los. Und bei uns ist immer so, ja, ist es jetzt der Supercup oder ist es jetzt Ulm gegen Bayern oder ist es eigentlich die Bundesliga? Ach nee, die fängt ja erst eine Woche später an. Das ist so typisch, es ist so, ich finde das unprofessionell. Ich habe so ein gutes Produkt eigentlich und das zerflattert zwischen meinen Fingern und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll.
Völlig richtig und vor allem, man weiß ja gar nicht, was der Eröffnungstag sein soll. Ist es jetzt der Supercup oder ist es am Freitagabend das Eröffnungsspiel, das im Free-TV, nämlich bei Sat.1 zu sehen sein wird, das man ja extra auch so verkauft. Also es ist so unentschieden und Unentschiedenheit ist nie gut. Die Leute müssen wissen, oh, das ist Opening Ceremony, da findet auch etwas statt, was etwas Besonderes ist. Wir haben es ja bei Olympia gesehen, da hat man auch die Olympischen Spiele zelebriert, auch wenn schon ein paar Wettbewerbe vorher begonnen haben. Aber es ist auch emotional einfach ein Startpunkt für die Leute und das macht die DFL, glaube ich, gerade nicht sehr gut. Ändert nichts daran. Ich glaube, für Stuttgart und Leverkusen, die möchten gerne einen Titel gewinnen. Was ich nicht verstehe ist, und das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, dass die Ultras wieder meinen, sie stehen über den Dingen und boykottieren dieses Spiel. Also ihre Mannschaft kann einen Titel gewinnen, egal wie hochwertig der ist. Und die Ultras sagen, nö, wir wollen die Mannschaft nicht unterstützen. Also Vereinsschädiger kann man sich ja gar nicht verhalten. Oder bin ich jetzt wieder zu streng zu den Ultras?
Nee, ich finde, ich kann das auch nachvollziehen, die Meinung. Ich fand das auch zum Beispiel, als Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen ist, war das ja, glaube ich, so, dass die beim ersten Spiel ja auch ihre Mannschaft nicht richtig unterstützt haben.
So
das war
es, ja, auch
gegen, war das nicht gegen Dortmund sogar? Auf jeden Fall.
Nein, Leipzig,
also da passiert, na, Leipzig, da passiert, ah ja, klar, da passiert etwas, das, auf das alle hingefiebert haben, jahrzehntelang. Und genau in dem Moment sagen die Fans, ah, nee, jetzt habe ich was anderes vor, jetzt habe ich keine Lust. Und da nehmen sich, glaube ich, die Fans ein bisschen zu wichtig. Auf der anderen Seite, ja, Demokratie, also die stimmen halt ab, sozusagen mit Taten, muss man halt respektieren, muss man aber nicht der gleichen Meinung sein.
Aber wenn wir schon mal bei den Ultras sind, habt ihr eigentlich bei der Europameisterschaft Pyrotechnik vermisst?
Nee, überhaupt nicht.
Ich fand es entspannter, ehrlich gesagt. Die Stimmung war sensationell, die war besser als in der Bundesliga. Die war einfach grandios und da hat mir jetzt persönlich keine Feuerpause gefehlt, ehrlich gesagt.
Also ich frage deswegen, weil RB Leipzig ja etwas wirklich Wegweisendes getan hat. Sie haben ja Pyrotechnik klar erlebt in der vergangenen Saison in Heidenheim und in Frankfurt und mussten eine hohe Geldstrafe zahlen an den DFB, wie das so üblich ist. Und sie haben alle Mühen aufgewendet, um die 30 Ultras zu finden, die dahinter gesteckt haben, und haben jetzt nicht nur denen die Rechnung geschickt, damit sie sich an den Kosten nicht nur beteiligen, sondern die Kosten übernehmen, sondern haben diesen 30 Ultras sogar die Dauerkarte für die neue Saison entzogen. Ist das ein Mittel, das erstens ein Vorbild sein kann für die ganze Bundesliga? Zweitens, wird diese Maßnahme überhaupt helfen?
Also ein Vorbild kann es deshalb sein, weil es das bisher noch gar nicht gab. Man probiert das eben einfach mal aus und setzt jetzt mal ein Zeichen. Und ob das helfen kann, ja, das müssen wir dann mal sehen, wie das dann angenommen wird und wie dann die Ultras darauf reagieren. Ob dann weniger Pyro reingeschmuggelt wird oder nicht. Ich fürchte, es wird auch nicht allzu viel bringen, flächendeckend jedenfalls.
Eher wird es Witze geben über RB Leipzig, dass die quasi den gesamten Ultra-Anhang aus dem Stadion geschickt haben, alle 30, die sie haben oder so. Also solche Witze, Achtung, ich beteilige mich nicht an diesen Fakten.
Natürlich.
Aber diese Witze werden sie machen, ist ja klar.
Also als nicht, ich bin ja kein Jurist, aber ich sage mal, wenn jemand etwas tut, was verboten ist und dabei erwischt wird, dann wird er halt bestraft. Das ist halt einfach so. Und dann muss er auch den Schaden, den er angerichtet hat, in irgendeiner Form ausgleichen. Also wenn ich mit meinem Auto in den Tanklastzug fahre, dann muss ich halt auch irgendwie, kriege ich irgendwann mal eine Rechnung, wahrscheinlich.
Aber das System baut ja darauf. Ich weiß, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, werde ich bestraft, selbst wenn nichts passiert. Also gibt es eine abschreckende Wirkung. Die Frage ist, erreicht man diese abschreckende Wirkung mit dieser Strafe, die RB Leipzig ausgesprochen hat?
Kommt drauf an, wie leidensfähig die Fans sind, ne? Wenn jetzt immer mehr Fans einen Haufen Kohle zahlen müssen und drastische Strafen einstecken müssen, dann wird es vielleicht irgendwann mal ein Umdenken geben. Oder das Ganze eskaliert wieder, so wie wir es mit den Tennisbällen hatten. Kann ja auch sein. Aber ich selber verstehe die Diskussion nicht. Also mir sind diese Feuer nicht so wichtig. Ich finde auch nicht unbedingt, dass die was direkt mit Fußball zu tun haben. Ich finde es eher abschreckend. Es ist verboten und deshalb ist es für mich eigentlich keine Diskussion wert. Ich habe manchmal das Gefühl, da geht es irgendwie um was anderes, um die Macht oder um zu zeigen, dass die Fans die Macht haben, sich dem zu widersetzen, was die Oberen sagen.
Kann sein. Naja, also wir sind uns einig, Boykott dieses Supercups ist auch Quatsch, sind uns aber auch einig, dass der Termin Murks ist, entweder früher oder später. So ist es unter ferner Liefen und Leverkusen und Stuttgart müssen ihre Pokalspiele irgendwann nachholen. Ich finde das irgendwie misslich und respektlos gegenüber dem DFB, der ja Veranstalter des DFB-Pokals ist, wie der Name ja schon sagt.
Das Thema des Tages.
Bayern spielt in Ulm. Der alte Rangnick-Club, jetzt in der zweiten Liga, dürfen wir uns auf eine Sensation freuen. Alex?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Es ist aber interessant, dass viele immer noch Ulm so als, wie soll ich sagen, also als einen Verein sehen, dem irgendwie so ein Wunder zuzutrauen ist. Ich glaube, manche verbinden immer noch Ulm mit Rangnick und mit, da ist irgendwas Besonderes und die können was ganz Tolles leisten.
Du als Stuttgarter kannst das ja gar nicht tolerieren, ne? Du als Stuttgarter kannst das ja gar nicht tolerieren, ne?
Ich kann es überhaupt nicht tolerieren. Ich meine, es ist ja immerhin die schwäbische Seite von Ulm. Aber ich glaube nicht, zumal ja die Bayern jetzt gar nicht so schlecht in Form sind momentan, also so in Frühform zu sein scheinen. Und also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin insofern Experte, dass ich ja tatsächlich schon mal in Ulm war bei einem Spiel. Und zwar...
mit den Kickers, jetzt, lass mich raten, mit den Kickers.
Ganz genau. Ich war als Student mit den Stuttgarter Kickers in Ulm. Und wir, kann ich ja jetzt sagen, weil da ich bin ja Kickers-Fan, haben damals mit 8-0 gewonnen und sind in dieser Saison in die Bundesliga aufgestiegen.
Ich kann mich daran erinnern, dass Ulm ja auch eine historische Niederlage in der Bundesliga damals erlitten hat. War das nicht sogar gegen Leverkusen mit zweistelligem Ergebnis? Oh, wenn wir jetzt Udo Muras hätten, wüssten wir das sofort, ja? Also Leverkusen, Ulm, Rekord, zack, 9-1 vor 20 Jahren,
9, ja.
Leverkusen beim SSV Ulm. Also nicht zweistellig, aber zweistellige Torzahl, 9-1. Aber mein Gedächtnis, Malte.
Sensationell. Ja. Spieler des Spiels, Emerson.
Oh, so lange her, dass der gespielt hat. Okay, so, zu Bayern. Wird Bayern Meister? Ganz einfache Frage. Ich muss deswegen die Glaskugel rausholen. Ja, Malte, ich sehe schon ein hämisches Grinsen. Die haben am teuersten aufgerüstet. Nicht am meisten, das war Borussia Dortmund, weil sie natürlich nach einer Saison ohne Titel wieder zurück in die Bütt wollen. Und machen die Bayern alles richtig? Oder fehlt ein zweiter Harry Kane, also zumindest ein Spieler mit dem Renommee eines Harry Kane?
Also Michael Olise und Joao Palhinha zusammen sind ja schon Harry Kane, zumindest was die Ablösesumme so roundabout angeht. Letztes Jahr haben sie auch am meisten investiert, am Ende dann aber eben komplett nichts geholt. Ich glaube, daran das festzumachen, schwierig. Aber ich glaube schon, dass sie so weit angestachelt sind, dass sie sich in dieser Saison diese Blößen der letzten Saison jetzt nicht mehr so einfach geben werden. Also es wird sicherlich schwieriger werden, sie zu besiegen, aber der Druck ist natürlich auch ungemein größer. Nicht nur auf der Mannschaft, sondern eben auch auf dem neuen Trainer, der ja auch Ablöse gekostet hat, auch nicht zu knapp. Ich glaube, 12 Millionen waren das. Also von daher der Druck von außen, von uns, von den Fans, aber eben auch innerklublich, denn Uli Hoeneß, dessen Druck, der Druck vom Tegernsee, der ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube schon, dass sie am Ende vorne mitspielen werden. Ob es tatsächlich für ganz oben reicht, so optimistisch wäre ich in dieser Saison nicht, dass ich jetzt sofort sagen würde, ja, klar.
Malte, du bist viel zu fachlich. Ich wollte ja den Alex ein bisschen aus der Reserve locken.
Ja, das kann er ja jetzt machen.
Der Transfermarkt habe ihn enttäuscht. Und jetzt kommst du plötzlich und sagst dann super, was die Bayern eingekauft haben. Na toll, Alex, jetzt musst du dich rechtfertigen.
Ich schalte mich gleich ab hier. Nein, also ich bin tatsächlich enttäuscht, was bisher auf dem Transfermarkt passiert. Also wenn man vergleicht mit dem, was in der vergangenen Saison war, das war ja ein richtiges Feuerwerk. Also da hat ja, also mein Harry Kane sowieso, dann kam Kim, das war ja damals der Innenverteidiger schlechthin in Europa. Dann kam Xhaka von Arsenal, das war ja das Herz sozusagen dieses Clubs. Also da hatte man das Gefühl, jetzt geht's richtig los, jetzt geht's richtig bergauf. Und was das angeht, ist diese Saison bisher oder diesen Transferfenster echt nicht viel los. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Und trotzdem glaube ich, dass die Bayern, also ich glaube, sagen wir mal so rum, ich glaube nicht, dass Leverkusen einfach nochmal dasselbe Wunder schafft. Man sieht ja auch ein bisschen, liegen ja jetzt schon die Nerven blank dort, was die Aussagen angeht, auch was die Ergebnisse angeht, ist nicht so ideal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zweimal passieren wird. Das andere, was für Bayern spricht, ist, dass sie jetzt einen neuen Trainer haben, neu anfangen. Man hat das Gefühl, da ist jetzt ein bisschen die Stimmung ein bisschen leichter. Also Tuchel und Bayern war ja irgendwie, die ganze Zeit hatte man immer das Gefühl, das passt einfach nicht zusammen. Ich bin ein riesen Tuchel-Fan. Bei dieser Gelegenheit vielleicht nochmal die Anmerkung, dass Tuchel mal bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat am Rande. Ich bin ein riesiger Tuchel-Fan, aber Tuchel und Bayern, das hat einfach null funktioniert. Und es ist ja oft so, dass wenn dann sowas auseinandergeht, der nächste Trainer es ein bisschen leichter hat.
Aber der Trainer hat keine Erfahrung in der Bundesliga sowieso nicht. Aber auch als Cheftrainer ist er in England abgestiegen. Okay, ein Jahr vorher aufgestiegen ist aus der zweiten Liga. Was haben wir von Vincent Kompany zu erwarten?
Ja, das ist ja das Gute, dass die Bayern zu stark sind, um abzusteigen. Denn die Angst kann man uns schon mal nehmen. Aber im Ernst, das ist natürlich eine Wundertüte, klar. Aber wir hatten ja sowas Ähnliches als Hansi Flick. Kam. Da war ja auch so eine gewisse
Aber er kam ja nur interimistisch, der kam aber interimistisch auf Bewährung, ist er ja nur. Und dann hat er sich bewährt und ist dann verlängert worden.
Dann hat er quasi, wir haben vorhin mal kurz über Franz Beckenbauer gesprochen, das sind so Leute, die einfach ein bisschen laufen lassen vielleicht oder die irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nur ein Gefühl, das kann ich jetzt nicht irgendwie untermauern oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte funktionieren, zumal eben die Konkurrenz, also Leipzig, nein, also Daniel Olmo ist weg, da sehe ich keine Titelchancen momentan. Leverkusen glaube ich einfach nicht, dass sie das nochmal wiederholen und Dortmund ist eh ein Thema für sich. Zickzack Dortmund wird wahrscheinlich wieder von Woche zu Woche Titelaspirant und Mittelfeld und dann wieder Titelaspirant und dann wieder Mittelfeld.
Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast Kompanie verglichen mit Franz Beckenbauer? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Ich hatte gehofft, dass du darüber hinweggehst. Das war aus der Emotion heraus geäußert.
Aber sag mal, er war ja ein großer Spieler unter Pep Guardiola. Ja, nicht beim HSV, da hat er kaum gespielt, aber unter Pep Guardiola bei Manchester City. Kann man als Spieler so viel mitnehmen von seinem Trainer, dass man selbst ein guter Trainer wird?
Ja, es gibt ja schon einige Beispiele für Spieler, die das geschafft haben. Es gibt natürlich immer mehr jetzt Beispiele von Trainern, die eben das nicht zu bieten haben. Ich sage jetzt mal, gerade Leute wie Tuchel oder Klopp, die großen erfolgreichen Trainer der letzten Zeit. Aber ausschließen würde ich es nicht. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt einfach direkt ausgewechselt wurde und direkt bei Bayern auf die Bank sich gesetzt hat. Er hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Würde ich es nicht formulieren. Aber ja, er hat natürlich keine Erfahrung auf dem Level. Das muss man schon sagen. Also,
aber kann es sein, dass Bayern und Dortmund ein bisschen bei Leverkusen abgeschaut haben? Leverkusen hat einen Trainer geholt, der auch nicht viel Erfahrung hatte. Hieß Alonso, großer Spieler, und hat sofort die ganze Saison für sich gestaltet, vergangenes Jahr. Jetzt hat Bayern Kompanie geholt. Eine Trainerstation vorher, die war okay, Nuri Sahin, auch in der Türkei gearbeitet, dann ein Jahr Co-Trainer. Jetzt übernimmt er ein Millionen-Ensemble, die zweitgrößte Mannschaft in Deutschland. Ist das Risiko oder Chance?
Naja, bei Bayern war es ja auch irgendwo so ein bisschen die letzte Möglichkeit, die sie noch hatten. Weil wir haben ja auch schon öfter an dieser Stelle drüber gesprochen, wer dann alles abgesagt hat und wer zumindest diskutiert wurde, vermeintlich diskutiert wurde. Und wenn man das alles zusammenzählt, war Kompany Nummer 7, glaube ich, der dann am Ende genommen wurde. Also sie wurden vielleicht dann, kann man ja sagen, am Ende der Saison zu ihrem Glück gezwungen. Oder sie haben einfach den nächsten geholt, der dann auch nicht funktioniert. Was soll letztlich bei ihm groß passieren? Große Namen haben nicht funktioniert. Nagelsmann nicht, Tuchel hat nicht funktioniert, Kompany darf es jetzt probieren. Im Moment wohl noch mit dem Platzset von Uli Hoeneß, aber wer weiß, wie lange das noch geht.
Oder der Leverkusener Geschäftsführer Fernando Caro hat doch recht und Max Eberl hat nichts drauf. Ja, was haltet ihr davon, dass Caro plötzlich Max Eberl angreift und dann vor den Fans bei einem Fantreffen sagt, ich halte von dem gar nichts? Also eine schönere Einladung an Bayern zeigt uns, wie der Hase läuft, kann man noch gar nicht aussprechen, oder? Man provoziert ja die Bayern geradezu.
Also mein erster Gedanke war, wie kann er sowas sagen? Mein zweiter Gedanke war, wie kann ich sowas denken? Weil das ist natürlich toll und das wollen wir ja immer, dass die Leute das sagen, was sie denken. Und das ist natürlich in der Form und auch zu dem Zeitpunkt, jetzt praktisch vor Saisonstart, normalerweise passiert sowas ja, wenn die Nerven überall komplett blank liegen und wenn es gerade aufs Finale zugeht, dann passieren solche Dinge. Aber das finde ich außergewöhnlich, dass es jetzt passiert. Aber irgendwie, wenn er das denkt, dann soll er es einfach sagen. Er hat zwar jetzt zurückgerudert ein bisschen, aber er hat ja nicht gesagt, ich hatte zwei Bier zu viel und ich meine das gar nicht. Sondern
Er hat sich entschuldigt. Uli Hoeneß hätte sich nie entschuldigt, habe ich geschrieben im Newsletter.
Ja, aber wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich halte von dir gar nichts und danach würde ich von dir entschuldigen.
Dann wärst du tot.
Gut, dass wir nur zugeschaltet sind. Dann würde ich mich entschuldigen. Die Entschuldigung heißt ja nicht, dass ich dann anderer Meinung bin. Dann würde ich nur sagen, es tut mir leid, dass ich das so öffentlich geäußert habe. Aber Klammer auf, ich finde es trotzdem, Klammer zu. Und das war ja das, bei diesem Zurückrudern, war ja das zu spüren, dass er nicht gesagt hat, irgendwie, das war falsch für mir, sondern ich hätte es quasi bloß nicht sagen dürfen. Und ich dachte, das sei jetzt nicht auch sehr witzig, ein informelles Gespräch vor Hunderten von Leuten. Gut, aber das ist jetzt passiert und das ist eigentlich was Besseres, kann uns natürlich nicht passieren, weil das Ding wird uns jetzt einfach die ganze Saison begleiten. Das wird in die Geschichtsbücher gehen, das wird überall abrufbar sein. Und ich habe jetzt gerade, weil ich gerade in meiner Kolumne sitze, mal geguckt, was gab es denn eigentlich in der Vergangenheit schon alles. Es ist ja wunderbar, das passiert ja auch ständig, ne? Also es gab ja die unglaublichsten Clash zwischen Bayern und der Konkurrenz. Die einen schlagen drauf, die anderen schlagen zurück. Es geht runter und drüber, alle berichten drüber, alle freuen sich, weil es kracht. Und es ist ja nicht, es wird ja niemand verletzt oder es ist ja keine Politik, es ist ja einfach nur Fußball und das ist ja das Schöne daran. Wenn er das findet, dann soll er das sagen.
Willi Lemke, der diese Woche gestorben ist, ist ja das Paradebeispiel dafür. Dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, was Uli Hoeneß so treibt. Und diese großen Schlachten, Redeschlachten zwischen den beiden sind ja auch legendär. Und ich fand das wirklich sehr versöhnlich, wie Uli Hoeneß auch sein Bedauern oder seine Traurigkeit über den Tod von Willi Lemke zum Ausdruck gebracht hat. Mir fehlt das manchmal, dass die Köpfe hinter den Mannschaften dann auch sich mal ein Scharmützel liefern. Ich liebe ja Simon Rolfes, weil er gute Arbeit leistet und ein ganz unaufgeregter Manager ist bei Bayer Leverkusen. Aber von ihm würde ich so etwas niemals hören. Da muss schon sein verrückter Chef dann ein bisschen poltern. Man darf, muss ja aufpassen, aber seine spanische Mentalität kam da wahrscheinlich ein bisschen durch. Ich habe heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, der ihn besser kennt. Er sagte, dem rutscht ständig so etwas heraus. Und der Pressechef ist ja nur damit beschäftigt, immer Schadensbegrenzung zu betreiben. Fehlt uns in der Bundesliga vielleicht so ein Manager-Typus? Ich denke ja an Rainer Kallmund, an Rudi Assauer, Uli Hoeneß, Willi Lemke haben wir schon erwähnt. Das sind schon eher glattgeschliffene und professionelle Manager, die das Sagen haben bei den Bundesliga-Clubs. Oder täuscht mich mein Eindruck?
Also mir fehlt es auf jeden Fall. Mir fehlt es natürlich auch bei den Spielern. Also Spieler, die mal so richtig ihre Meinung äußern, ohne Rücksicht auf Verluste. Das gibt es immer seltener. Jetzt muss man dazu sagen, klar, heutzutage, wenn du das machst, kriegst du halt noch mehr Feuer von allen Seiten dafür. Du musst das noch stärker aushalten können. Und das machen heute praktisch, macht niemand mehr. Mein Simon Rolfes ist ja auch quasi noch schon diese Generation, die sagen dann lieber halte ich meine Klappe und gebe ein Interview, in dem 7 vorgefertigte Worthülsen sind und dann gehe ich in die Kabine duschen und da sage ich dann, was ich denke. Und das ist eigentlich schade, aber haben natürlich die Medien so ein bisschen mit zu verantworten, ist ja klar.
Ja, ist ja klar, die Medien sind wieder schuld, Alex.
Ja, diese Medien, ich weiß nicht, also ich verstehe es auch.
Der Medienmann des Jahrzehnts, ja. Genau.
Oh, Moment, das muss ich kurz mal mitschneiden hier. Nee, also das muss man ja nachvollziehen können, dass das heute natürlich viel, viel mehr passiert, wenn man sowas tut. Aber wenn man sich halt überlegt, was früher alles passiert ist, also direkt nach dem Spiel, ich sage jetzt mal nur Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Oliver Kahn, also was die rausgehauen haben, das war ja ein Fest. Das ist einfach, das sollten die Spieler vielleicht auch nicht vergessen, das ist halt einfach Unterhaltung, was wir suchen auch. Wir wollen nicht nur 90 Minuten Fußball, wir wollen auch Unterhaltung haben, wir wollen auch das Drumherum haben, wir wollen, dass es ein bisschen drunter und drüber geht und das hast du halt in vielen Bereichen beim Fußball leider nicht mehr. Und
ist das nicht ein bisschen Legendenbildung jetzt, ja, in dieser Nostalgiewelle? Oftmals schaut man zurück und muss dann feststellen, wenn du in die Detail gehst, wie langweilig viele Fußballspiele waren, sowohl während des Spiels als auch nach dem Spiel. Man erinnert sich natürlich an die Höhepunkte oder Tiefpunkte, je nach Sichtweise, ja.
Ja.
Vielleicht ist die Erinnerung auch stärker als die Gegenwart.
Ja, aber das andere wurde ja nicht berichtet. Es wurde ja nur das berichtet, was wirklich für Schlagzeilen sorgte. Und damals musste ja noch nicht irgendwie rund um die Uhr irgendwas berichtet werden, sondern gab es eben mal 2 Tage keine News von einem Verein, sondern erst dann, wenn wieder einer rausgehauen wurde. Und heute kannst du nicht 2 Tage ohne News sein und dann wird eben alles aufgebläht. Also von daher, es ist natürlich auch wirklich ein Ding der Zeit.
Also wenn heute nach Spielen Interviews geführt werden, dann sieht man mich immer meine Lippenbewegung, weil ich schon vorausspreche, was der gleich sagen wird, der Spieler. Es ist immer dasselbe, ne? Also Leverkusen war das immer dasselbe, da lehnt sich keiner aus dem Fenster Bayern. Es ist leider so. Und deswegen war ja eigentlich so jemand wie Tuchel erfrischend, weil der ja ab und zu mal wirklich was gesagt hat, mit dem niemand gerechnet hat. Es hat halt bei Bayern, wie vorhin schon gesagt, nicht richtig gepasst, aber das gefällt mir wiederum. Wenn Leute einfach das sagen, was sie in dem Moment denken, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie wird das jetzt eingestuft, oh, was sollen die anderen denken, wie werde ich nachher im Verein, steigt man da an aufs Dach. Nein, das denke ich jetzt gerade und das sage ich dann. Und diese Meinung, die gibt's ja, die hat jeder im Kopf nach jedem Spiel, glaube ich.
Das denke ich doch auch. Also von daher. Aber was ich bei Caro eben nicht verstanden habe, dass er glaubte, dass etwas informell bleibt, wenn das vor, ich weiß nicht, wie viele Fans da waren, aber lass es 100 gewesen sein, das bleibt doch nicht in dem Raum. Vor allen Dingen nicht, wenn da offensichtlich auch noch ein Kicker-Redakteur stand.
Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat er komplett unterschätzt, was er da sagt und dass das wirklich alles unter den Seinen bleibt, ja, dann ist es ein bisschen naiv. Oder er hat sich einfach nicht im Griff, dass das einfach aus ihm heraussprudelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Beides ist nicht gut für einen Geschäftsführer. Ich mag nicht den Stab über ihn brechen, weil er einfach zu erfolgreich war jetzt. Ne? Die Mannschaft, die da spielt bei Bayer Leverkusen, ist ja auch sein Werk. Und das hat er aufgebaut, seitdem er da ist. Aber so ein Verhalten eines Geschäftsführers ist sympathisch, aber nicht unbedingt professionell. Simon Rolfes, der neben ihm stand, das sieht man auf diesem Video ganz genau, hat das sofort überrissen. Ich weiß nicht, ob Fernando Caro das sofort überrissen hat, was er da wieder angestellt hat.
Ich habe in Erinnerung, dass Caro ja mal selten, aber wenn er im Fernsehen Auftritte hatte, auch im Doppelpass, glaube ich, dass es schon immer so Sachen waren, wo du dich so ein bisschen in deiner Armlehne festgekrallt hast, weil der immer so leicht, der schrammt immer so leicht am, also der ist schon sehr außergewöhnlich in seinen Aussagen, schon immer gewesen, ja, finde ich.
Aber dafür sollte man ja denkst, dankbar
was
sein.
Kommt,
ne?
Was kommt jetzt als nächstes so? Ja, und das ist ja super eigentlich. Und deswegen sollte man jetzt eben nicht jetzt über den Stab über ihn brechen. Ich meine, das ist schon eine krasse Aussage. Also in der Deutlichkeit gibt es wirklich selten, weil da gibt es ja auch kein Zurück. So, ne? Das ist ja nicht, dass er gesagt hat, ich finde die Arbeit, die er gerade macht oder so, oder ich finde das, was er jetzt, also er sagt einfach, der Typ ist halt komplett Panne.
Ja, früher hätte man, früher gab es das vielleicht auch schon, dann war das irgendwie in geschlossenen Räumen, dann wurde das zitiert, dann konnte jemand immer noch sagen, der betroffen war, da bin ich falsch zitiert worden, oh, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Jetzt gibt es ein Video, das wird überall geteilt, man kommt aus der Nummer auch nicht mehr raus. Das ist auch die neue Zeit, gesagt ist gesagt und jeder kann es sehen, wie er es gesagt hat. Er kann jetzt nicht irgendwie Beschwichtigung oder Relativierung betreiben.
Also ich musste tatsächlich an Christoph Daum damals und die Bayern denken. Jetzt rede ich wieder von damals, aber das ist, glaube ich, bisher unerreicht. Diese Aussagen, ich habe es hier gerade, weil ich es rauskopiert habe vorhin für die Kolumne. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Ist natürlich sensationell gewesen, sowas. Der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Das ist also nochmal eine Stufe härter. Aber trotzdem ist das, was Caro gesagt hat, schon auch Champions League-Niveau, was das angeht, muss man echt sagen.
Freuen wir uns auf die neue Saison. Da wird es so richtig heiß jetzt. Also das wird jetzt.
Treffen die sich nicht immer zum Essen? Treffen die sich nicht immer zum Essen vor wichtigen Spielen oder ist das nur in der Champions League?
Ich würde anstelle von Caro einen Vorkoster mitbringen zu diesem Essen und und mal schauen, ob da nicht irgendwas drin ist. Die Bayern haben ja reagiert. Der CEO Dresen hat ja auch Respekt verlangt von ihm und gesagt, wir werden uns das nicht gefallen lassen, sondern zurückschlagen. Also die Emotionen sind zwischen zwei Vereinen, die sich eigentlich gegenseitig schätzen, ziemlich hochgeschlagen. Was Schöneres kann in der Bundesliga doch gar nicht passieren. Ich fand das sowieso voriges Jahr viel zu ruhig, was die Bayern gemacht haben. Sie lagen hinter Leverkusen und haben sich gar nicht richtig gewehrt oder aufbegehrt. Jetzt kommen mal Emotionen rein und das macht auch Vorfreude auf die Saison.
Also Uli Hoeneß, der wird jetzt schon der wird sich jetzt schon vorbereiten. Also da im Hause Hoeneß gibt es wahrscheinlich jetzt schon keine Tapeten mehr an den Wänden. Der hat jetzt, glaube ich, schon seinen nächsten Auftritt, auf den freue ich mich schon. Der wird bei Gelegenheit zurückschlagen und das wird blutig.
Sozusagen. Also ihr glaubt, er geht jetzt wieder extern und macht jetzt nicht nur in-house die Kritik mit, was er gegen Tuchel jetzt wieder nachgetreten hat oder Kompany im Vergleich zu Tuchel gelobt hat, dass endlich wieder gearbeitet wird.
Also Uli Hoeneß kann nicht intern bleiben.
Nee, das ist ein Widerspruch in sich. Uli Hoeneß und intern, das geht einfach nicht. Will auch kein Mensch. Also der soll von mir aus, manchmal übertreibt das inzwischen ein bisschen, aber der soll so extern, wie es nur geht, sein, bitte.
Was sagt ihr denn zur Transfergeschichte bei Bayern jetzt mit De Ligt und Masraoui? Haben sie die unter Wert verkauft und hat Uli Hoeneß da einen Anteil dran, dass die unter Wert weggegangen sind? Oder sagt ihr, eigentlich ist es ein cleverer Schachzug, das entlastet die regelmäßigen Gehaltskosten, weil das waren ja beides durchaus höher verdiende Angestellte?
Wie ist eure Bewertung? Sie waren nicht so viel wert, wie immer kolportiert worden ist, weil sie dann international jetzt auch nicht die großen Nummern sind. Ne? Also wenn sie die großen Nummern wären, dann hätten die Bayern ja Titel mit ihnen gewonnen in der vergangenen Saison. Also das sind gute Spieler und sie haben einen guten Preis bekommen, vielleicht keinen Preis, den sich die Bayern ursprünglich mal vorgestellt haben. So ist das Geschäft, wenn du Mittelmaß verkaufst.
Ja, De Ligt fand ich auch, war ja nicht, hat er seinem Ruf nicht gerecht geworden. Dazu muss man aber sagen, dass ja eigentlich die große Enttäuschung der letzten Saison für mich Kim war. Insofern scheinen sie ja doch sehr großes Vertrauen in ihn zu haben. Ich meine, sie haben auch viel bezahlt. Insofern ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass es De Ligt erwischt hat. Aber gut, klar, du musst halt auch die Bahn müssen ein bisschen wirtschaften und müssen, wenn sie auf der einen Seite Geld ausgeben, auf der anderen Seite auch wieder Geld reinholen.
Sind sie denn in der Abwehr jetzt qualitativ gut genug aufgestellt? Also in der Breite und vom Personal her? Ja, ich glaube, es sind 8 oder 9 Defensivspieler, die sie mittlerweile haben. Also von daher besetzen kann man die Position. Aber reicht das dann auch?
Offenbar ja noch nicht. Also der Auslöser dieses Streits war ja, dass die Bayern Jonathan Tah von Leverkusen ausverhandelt. Und dann haben die Bayern einen Rückzieher gemacht. Wahrscheinlich schon wegen der Kostensituation. Und deswegen hat der Caro sich ja so aufgeregt, über den wir eben so lange gesprochen haben. Also ich glaube schon, dass sie einen Verteidiger holen. Sie haben ja noch bis zum 30. August Zeit, da nachzujustieren. Aber nein, sie sind in der Verteidigung noch nicht perfekt aufgestellt. Da müssen sie noch was tun. Dafür haben die zu viele Spiele. Die Champions League wird ja ausgelost mit noch mehr Spielen und noch weiter aufgebläht. Das heißt, der Verschleiß wird ja noch mal größer sein, als das bisher beim Kader immer der Fall.
Also 45 Gegentore letzte Saison, das war einfach zu viel. Und da ist schon die Abwehr, glaube ich, ein Teil, der noch verbessert werden muss. Und den verbesserst du natürlich nicht, wenn du Spieler verkaufst erstmal, sondern du musst halt jemanden holen. Und deswegen ist, wie Pitt gerade gesagt hat, finde ich schon, da braucht es eigentlich noch so einen richtig guten Innenverteidiger.
Zumal ja auch die Spielweise von Kompanie, was man jetzt so gesehen hat, deutlich riskanter noch ist als das, was in den letzten Jahren vielleicht bei den Bayern gespielt wurde. Denn viel Ballbesitz ist das eine, aber die Rückeroberung des Balles schon sehr früh, sehr hohes Pressing. Da musst du natürlich hinten dann auch entsprechend abgesichert sein, um nicht wie bei den Bayern, das in den letzten Jahren ja immer der Fall war, dann auch sehr oft mal überlaufen zu werden.
Mit Kim und Upamecano hast du jetzt bei Innenverteidiger, die da rasend schnell sind. Das passt wunderbar da rein in diese Philosophie. Allerdings, beide sind bekannt dafür, Ausfallerscheinungen zu zeigen. Das heißt, die bauen Klöpse rein. Du brauchst einen, der über jeden Zweifel erhaben ist und Sicherheit auch ausstrahlt. Und das, glaube ich, wäre schon eher Tah gewesen. Deswegen vermute ich mal, wenn ich das analysieren kann, wenn es die Bayern erst recht analysieren können, da werden sie noch was tun. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Ist ja die Art von Vincent Kompany, der ja offensichtlich sehr viel mit den Spielern sprechen soll, jeden an die Seite nimmt, erklärt, in den Arm nimmt. Ist das was die Spieler jetzt vielleicht besser brauchen können als dieses doch eher kühle, was Thomas Tuchel dann immer nachgesagt wurde? Ist das vielleicht auch diese bei Upamecano und so, dass mir vertraut?
Das ist immer so eine Mehr. Jeder Trainer redet mit seinen Spielern. Also alle Trainer außer Felix Magath redet mit seinen Spielern. es äußert sich nur manchmal. Wir haben vor einem Jahr Tuchel dafür gefeiert, dass er auch seine Spieler in den Arm genommen hat mal so einen Fußtritt so in den Hintern, aber so liebevoll gemeint, um so rumzujuxen. Ja, ein Trainer kann gar nicht anders, als mit den Spielern ständig in Kontakt zu sein und mit ihnen Gespräche zu führen. Wie gesagt, außer Felix Magath, der hat einfach die Erwartungshaltung formuliert und man hat die erfüllt oder nicht. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Narrativ aus München. Ah, jetzt ist mal endlich einer da, der spricht. Hansi Flick hat mit seinen Spielern gesprochen. Manchmal redet man nicht mit jedem Spieler, nämlich nicht mit denen, die man loswerden will oder mit denen man unzufrieden ist. Das kann schon mal durchaus sein. Aber das sollten wir nicht zu viel hineininterpretieren, dass Kompany plötzlich endlich der Trainer ist, der auch mit seinen Spielern redet. Also das ist immer so ein Narrativ aus dem Paulaner Biergarten.
Also wenn es irgendwas gibt, auf das man sich immer verlassen kann in der Bundesliga, ist, wenn ein neuer Trainer kommt, sagen plötzlich alle, der redet mit der Mannschaft und der redet ganz viel und ich rede mit den Spielern und alle Spieler sagen, ah, der redet mit uns, weil jeder Spieler will natürlich auch was Positives über den Trainer sagen, weil der ist ja neu. Also da würde ich mich jetzt noch überhaupt nicht drauf verlassen. Wenn das mal in einem Jahr jemand sagt, dann ist es was anderes. Oder wenn es mal einer sagt, wenn es gerade nicht gut läuft, dann kommen meistens die Sachen raus, wie es wirklich ist hinter den Kulissen, aber dieses mit den Gesprächen und so, ist ja die normalste Sache der Welt, dass wenn ich morgen Bayern-Trainer werden würde, würde ich vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen reden. Wäre vielleicht ganz praktisch. Also, das ist normal.
Sobald die Phase kommt, wo er nur 2 Punkte aus 3 Spielen holt, ja, dann wird sofort auch kommen, er muss mal mehr mit den Spielern reden und mal in die Mannschaft reinhören und es ist dann so die Hürde übersprungen, wenn es dann heißt, er hat die Kabine verloren und er muss die wieder zurückgewinnen und so. Das sind alles diese Ferndiagnosen in die Kabine hinein, wie kommunikativ ein Trainer arbeitet oder nicht. Meistens ist aber genau das.
Wie lange wird es denn dauern, jetzt nochmal die Glaskugel, bis dann diese Diskussionen bei Bayern aufkommen werden? Was schätzt ihr?
Also sobald 3 Spiele nur 2 Punkte bringen. Dann geht es schon los. Ja. Ist er zu jung? Redet er nicht genug? Ist das Spiel vielleicht so ausgerichtet, dass er nicht die richtigen Spieler dafür hat? Was man ihm zugutehalten muss, und das macht er wirklich anders, man hat nicht einmal von ihm gehört, ich hätte gerne den oder den Spieler noch als Verstärkung, sondern er ist mit dem zufrieden, was er als Kader auf dem Rasen hat und baut ein System auf, das zu dieser Mannschaft passt. Das ist sehr bemerkenswert. Wir erinnern uns die Diskussion mit Thomas Tuchel. Der hat dann schon ziemlich deutlich gemacht, wo er noch Bedarf sieht. Was war das? Holding Six war so ein Begriff, den er geprägt hat. Ja, das hört man von Kompany nicht. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Da war sogar sein Lehrmeister anders, der ja sagte damals den berühmten Satz, Thiago oder nix. Ja, das war ja auch eine klare Forderung, welchen Spielertypus er fürs Mittelfeld braucht. Also Kompany scheint sehr pragmatisch an die Aufgabe ranzugehen. Ob es nachher auch zum Erfolg wird, das werden wir tatsächlich sehen. Aber ich glaube, jeder einzelne Spieler von Thomas Müller bis zum Nachwuchsmann wird motiviert sein, diese verkorkste Saison, die hinter ihnen liegt, wieder wettzumachen.
Und sollte er auch noch nicht den Status, ne? Er hätte ja noch nicht den Status, Forderung zu stellen. Er ist ja noch ganz jung, er kann froh sein, sozusagen, dass er so einen tollen Job bekommen hat, wie du einmal gesagt hast, die siebte Lösung, also die G-Lösung sozusagen. Das ist ja in jedem anderen Beruf auch so. Wenn du das erste Mal einen super Job kriegst, dann setzt du dich auch nicht gleich hin und sagst, jetzt will ich aber noch das und das und das und das. Das machst du erst, wenn du Erfolg hattest und wenn du sozusagen die Routine hast und das Profil hast und das fordern kannst. Also
bemerkenswert finde ich, dass du sofort wusstest, siebte Lösung, dass auch G der siebte Buchstabe ist, also im Alphabet. Also Respekt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob im griechischen Alphabet das G auch der siebte Buchstabe ist. Aber vielleicht gibt es auch gar kein G im griechischen Alphabet.
Da weißt du im Zweifel mehr als wir. Wir hatten Latein.
Ich kann sagen. Ich weiß nur, dass aus dem Griechischen kommt der berühmte Satz, das ist das A und O, ne? Weil das Alphabet, das sich nur bis von A bis O geht. Ne?
Alpha
bis Omega. Omega. Ah, siehst du? So sieht es nicht aus.
Welcher Spieler hat das gesagt oder würde das jetzt sagen, Griechisch ist wie Latein, bloß ohne Würfel?
Oh Gott, kennt ihr nicht? Nein.
Es gibt doch irgendeinen Spruch mit den Würfeln. Aber
das Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
Ja, genau. Wer hat es gesagt?
Jan Böhmermann als Lukas
Podolski. Fußballer.
Ja. Respekt, ja.
Ja, mit den Worten eines weisen Philosophen, würde ich sagen, freuen wir uns auf den Spieltag. Habt ihr einen Tipp für die erste Pokalrunde? Wer wird sich blamieren, wenn es die Bayern schon nicht sind? Gibt es einen anderen Großen, wo ihr sagt, könnte vielleicht rausfliegen?
Eigentlich nicht.
Rot-Weiß-Essen gegen Leipzig, Phoenix Lübeck im Volkspark in Hamburg gegen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt bei Braunschweig und TuS Koblenz gegen den VfL Wolfsburg.
Ja, da ist noch was geschaffen. Im Zweifelsfall also, wird Karl Alex im HSV Jena sagen.
Ja, das ist ja zu billig. Da hat man ja fast immer recht. Karl Zeiss Jena gegen Bayer Leverkusen. Ich wollte eigentlich gerade Leverkusen sagen, aber gegen den Regionalligisten. Nee, also ich glaube immer, die großen Erfolge in der Vorsaison hatten, sind immer besonders gefährdet. Das ist dann also entweder der Meister oder die Aufsteiger. So. Na, mal gucken. Ich weiß es nicht.
Aber du weißt schon, dass die nicht gegeneinander spielen, ne?
Wer?
Die zwei. Das ist ja erst Ende August, weil sie ja jetzt Supercup haben. Da haben wir doch am Anfang drüber gesprochen.
Ah, aber es wurde nach der ersten Runde gefragt. Sorry.
Ja, aber du hast es nicht gewusst, dass die erst Ende August sind. Du hast es wieder vergessen, was wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben. Dafür gibt es mich, Malte. Ich passe immer auf euch auf und wünsche euch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.